Radio SRF. International. Eine Sendung von Urs Morf.
In den Bergen oberhalb der Stadt Yuxi, 80 Kilometer südwestlich von Kunming, der Provinzkapitale von Yunnan. Drei Frauen rupfen mit flinken Handbewegungen von fast mannshohen Tabakpflanzen die Blätter ab und legen sie sich über den Arm. Ab und an rücken sie die Last zurecht und wenn der Arm vollgepackt ist, gehen sie ein paar Schritte zur Landstraße und laden die Blätter auf den Anhänger eines Einachstraktors. Die 46-jährige Chi Cui Chen sagt: Wir sind alle miteinander verschwägert. Die da drüben, das ist meine jüngere Schwester und die andere, die Frau des Bruders von meinem Mann. Jede Familie hat 30 Ahren an Tabakfeldern. Wir ernten sie gemeinsam ab, das ist weniger mühsam. Wir brauchen dafür gut eine Woche. Pro Tag bewältigen wir 7 bis 9 Fuhren. Später fermentieren und trocknen wir die Blätter selber und verkaufen sie dann, erzählt die Frau weiter. Frau Chi und ihre Angehörigen sind kleine Rädchen in einer gigantischen Maschine, Chinas Tabakindustrie. Über 300 Millionen Chinesen sind Raucher. Sie qualmen jährlich Milliarden von Zigaretten. Zusammengerechnet belaufen sich die staatlichen Steuereinnahmen und die Betriebsgewinne der Industrie auf umgerechnet 36 Milliarden Franken im Jahr. Mehr als die Hälfte der Zigaretten kommt aus der Provinz Yunnan und hier ist die Hongtashan-Gruppe in Yuxi, übersetzt der Berg der Roten Pagode, der mit Abstand größte Hersteller. Unterdessen hat die Bedeutung des halbstaatlichen Tabakkonzerns zwar etwas abgenommen, aber noch Ende der 1990er Jahre machten seine Steuerabgaben 80% des Haushalts der Provinz aus. Hongtashan baut einen Teil des Tabaks auf eigenen umzäunten Plantagen an. Aber in den Bergen oberhalb von Yuxi pflanzen auch Tausende von Bauernfamilien auf ihrem eigenen Land Tabak zum Verkauf an den Zigarettengiganten. So wundert sich denn Frau Chi auch über die Frage des Ausländers und antwortet: Aber natürlich bringen wir die getrockneten Blätter am Schluss zur Ankaufsstelle von Hongtashan. Wohin denn sonst? Der Traktoranhänger ist voll geworden. Mit vereinten Kräften, denn jetzt helfen auch die drei Ehemänner mit, werden die Tabakblätter unter Plastikplanen mit Gepäckgummis festgezurrt. Einer der Männer startet den Motor mit einer Handkurbel und ab geht die Fahrt zum nahegelegenen Bauernweiler. Dort wird der Traktor sorgfältig zu einem Trockenturm manövriert. Neben jedem Wohnhaus steht hier so ein aus braunen Lehmziegeln gepresster 8 Meter hoher Turm. Die jüngere der Schwestern Chi erklärt: Wir hängen die Blätter in Bündeln an diesen Bambusstangen auf. Dann erwärmen wir den Turm 7 Tage lang mit einem Feuer, bis sich die Blätter von grün zu braun verfärbt haben. Chis Mann muss täglich mehrmals mit einer Leiter außen am Turm hochsteigen und durch ein Fensterchen den Zustand der obersten Blätter kontrollieren. Er sagt: Ich muss die Hitze gut kontrollieren. Das erfordert viel Erfahrung und Feingefühl. Besonders kritisch sind die ersten 2 Tage. Wenn ich die Temperatur zu schnell und zu stark erhöhe, so verdorren die Blätter, statt zu fermentieren und so ihren Strohgeschmack loszuwerden. Auch im Bauernweiler weiß man, dass in China die Stimmung umgeschlagen hat wegen der gesundheitlichen Schäden des Rauchens. Mindestens 1 Million Chinesen sterben jedes Jahr an von der Zigarette ausgelösten Lungen- und Herzkrankheiten. Aber, so Chis Mann, der Tabak sei ihre Lebensgrundlage. Diesem Boden sei ohne Tabak kein Einkommen abzuringen. Doch auch im Dorf habe die Stimmung umgeschlagen. Kein Junge wolle noch Tabakpflanzer werden. Die Jungen wanderten in die Städte ab, in die Fabriken, zu einem besseren Leben. Im Weiler pflanzen die Familien mittlerweile nur noch 8.000 statt wie früher 10.000 Stauden an. Der Tabakanbau werde sicher bald ganz verschwinden. Zurück auf dem Feld, wieder am Pflücken, sind auch die Bäuerinnen nicht optimistisch für die Zukunft des Tabakanbaus. Yi Cui-lan, die älteste der drei Frauen, sagt: Ohne Tabak wird unser Einkommen hier enorm schrumpfen. Zum Glück bin ich schon alt. Yunnan ist riesig, so groß wie ganz Deutschland und die Schweiz zusammengenommen. Der Süden der Provinz liegt in der Tropenzone, der Norden im ewigen Schnee des Himalaya. Ein großes Problem war bis in die Mao-Zeit, dass sich in der rückständigen Gebirgsprovinz viele Menschen ihr Leben mit dem Anbau von Opium und Hanf verdienten. In Yunnan sei der Drogenanbau heute ausgerottet, sagt Professor Jiang He-Ping. Er ist Tabakspezialist und Ökonom an Chinas Akademie für Landwirtschaft in Peking. Die lokalen und regionalen Regierungen hätten in den 1960er und 1970er Jahren mehrere Gründe gehabt, den weit verbreiteten Anbau von Opium und Hanf durch Tabakanbau zu ersetzen. Zum einen war der Drogenanbau natürlich illegal, zum anderen brachte er auch innen- und außenpolitische Risiken mit sich. Er erwähnt die Drogensucht im Inland und Konflikte mit anderen Staaten wegen des Schmuggels. Der Professor behauptet auch, dass die Bauern mit dem Anbau der von den Behörden aus Amerika eingeführten Tabaksorten sogar mehr verdienen als vorher mit den Drogenpflanzen. Diese Aussage ist zweifelhaft. Gerade für Drogen wie Opium ist weltweit bekannt, dass es keine Nutzpflanzen gibt, die den Bauern vergleichbare Einkünfte ermöglichen. Dass aber die Strategie, auf Tabak zu setzen, deshalb am Scheitern sei, weist Professor Jiang weit von sich. Trotz Rauchverboten und Anti-Rauch-Kampagnen, die es jetzt auch in China gibt. Mittel- und langfristig müsse der Tabak wohl durch andere Nutzpflanzen ersetzt werden. Aber es hingen so viele Menschen von dieser Industrie ab, dass der Umbau sicher nicht auf einen Schlag stattfinden könne. Persönlich sieht er einen Zeithorizont von mindestens 30 Jahren. Vermutlich schwingt bei dieser Einschätzung des Tabakspezialisten ziemlich viel Zweckoptimismus mit. Denn bisher ist noch überhaupt nicht klar, mit dem Anbau welcher Nutzpflanzen der Tabak ersetzt werden könnte. Ein junger Mann platzt fast vor guter Laune, als er sich nach wiederholtem Ni Hao, also Hallo auf Chinesisch, als Zhang Huai vorstellt. Wir sind im Distrikt Pu'er der Provinz Yunnan, 500 Kilometer südlich von der Provinzhauptstadt Kunming. Der Distrikt ist ungefähr so groß wie die ganze Schweiz und liegt zu einem großen Teil südlich vom Wendekreis des Krebses, also bereits in der Tropenzone. Ganz unkompliziert sagt Zhang Huai: Komm mit, ich bin nämlich eben gerade in ein neues Haus umgezogen, das musst du sehen. Auf dem Weg zeigt Zhang stolz auf die saftig grünen Hügel, wo zwischen vereinzelten Bäumen in losen Reihen halbhohe Büsche wachsen. Das alles gehört mir. Das sind alles Kaffeesträucher. Mit meiner Frau zusammen besitze ich über 3 Hektar Kaffeeland.
50亩咖啡地现在全部投产了.
Bei Zhangs Haus angekommen, versteht man seine gute Laune. Teils gemauert, teils aus Beton und mit einem roten Ziegeldach ist es für ein chinesisches Bauernhaus riesig.
206平方有，全部搞来活40万了。
Auf 3 Stockwerken hätten seine Frau und die kleine Tochter 200 Quadratmeter Wohnfläche. Er habe für den Bau 400.000 Yuan bezahlt, also umgerechnet 60.000 Schweizer Franken. Für die Möbel und die Ausstattung der Küche gerade nochmals so viel. Und in der angebauten Garage hat Zhang Huai neben einem Pickup für Warentransporte noch ein Auto der Marke Nissan sowie ein japanisches Motorrad stehen. Zhang sagt, ohne Kaffeeanbau hätte ich mir das nie leisten können, hätte ich es niemals zu so viel Geld gebracht. Er erzählt, dass er noch vor etwas mehr als 10 Jahren auswärts als Lastwagenfahrer arbeiten gehen musste, weil er von dem bisschen Mais auf seinem Land nicht habe leben können. Aber er habe sein Geld gespart und habe damit die ersten Kaffeesetzlinge und später zusätzliches Land gekauft. Heute ist Zhang ein gemachter Mann. Er verkauft zwischen 70 und 80 Tonnen roher Kaffeebeeren, also noch ungeschälter Bohnen.
20多万吗？不是，不是纯的，因为你还要去掉摘果的人工钱啊，肥料钱啊。
Damit nehme er im Schnitt gut 200.000 Yuan ein pro Jahr, umgerechnet also 30.000 Schweizer Franken. Nach Abzug der Kosten für Dünger, Transporte und Löhne für Erntehelfer blieben ihm immer noch über 100.000 Yuan, umgerechnet mehr als 15.000 Schweizer Franken. Für einen Bauern in China ein traumhaftes Einkommen. Die Chinesen auf den Kaffee gebracht hat die UNO-Entwicklungsagentur UNDP. Die schlug nämlich 1992 China vor, im dafür klimatisch geeigneten Distrikt Pu'er Kaffee anzubauen. Und als erster globaler Konzern sprang Nestlé damals sofort auf den Zug auf. So kommt es, dass Zhang Huai sagt, Nestlé sei der eigentliche Schlüssel zum Wohlstand gewesen. Vertreter von Nestlé seien immer wieder vorbeigekommen und hätten kostenlos beraten und gezeigt, wie man beim Kaffeeanbau Probleme vermeiden könne. Zum Beispiel, dass man vor dem Pflanzen der Kaffeesetzlinge ja nicht alle Bäume wegroden solle. Denn sonst schwimme der Regen die Erde weg. Zudem hätten die Kaffeebeeren nicht gern zu viel pralle Sonne. Wie sich Bauer Zhangs Leben verändert habe, sei keineswegs ein Einzelfall, sagt Li Gongqing. Er ist der Generalsekretär des Dachverbandes der Kaffeeindustrie der Provinz Yunnan. Seit sich der Kaffeeanbau in der Gegend von Pu'er verbreite, kämen vielerorts die jungen Wanderarbeiter aus den Städten und Fabriken in anderen Landesteilen Chinas zurück und pflanzen selber Kaffeesträucher an. Weil die bereits ein Jahr nach dem Setzen erste Früchte tragen, verdienten sie schnell gutes Geld und bauten sich, wie Zhang, neue schöne Häuser. Von Klima und Höhenlage her seien in Yunnan 300.000 Hektar Land für den Kaffeeanbau geeignet. Bisher werde aber bloß ein Zehntel davon auch so genutzt. Aber gemäß dem Plan der Provinzregierung solle die Anbaufläche bis zum Jahr 2020 auf 100.000 Hektar vergrößert werden. Das ergäbe eine Produktionskapazität von 200.000 Tonnen Kaffeebohnen pro Jahr. Laut der Statistik der Welternährungsorganisation FAO würde China damit zwar noch nicht einmal zu den 10 größten Kaffeeproduzentenländern der Welt gehören, aber in Yunnan sind schon bisher mindestens 120.000 Bauernhaushalte zu relativem Wohlstand gekommen. Mit der Ausweitung der Anbaufläche könnte das nochmals Zehntausenden von Familien gelingen. Im Dorf Da Kaiche, 50 Kilometer südlich von Pu'er, treffen wir mit Frau Fu Zhaohui eine weitere Neureiche, die ihren Wohlstand dem Kaffee verdankt.
Das Leben ist immer besser. 钱越来越多。
Unser Leben ist viel besser geworden. Wir haben viel Geld, lacht die 60-Jährige. Früher hätten sie sich doch keinen Kühlschrank, keinen Fernseher, keine Waschmaschine leisten können. Das habe sie nun alles. Und neben einem neuen Haus auch noch 4 Autos, ein Pickup zum Arbeiten, je einen Wagen für die 2 erwachsenen Töchter und einen für ihren Mann und sie selbst. Das alles nur dank dem Kaffee. Frau Fu verkauft ihre Kaffeebohnen grundsätzlich immer an Nestle. Aus einem einfachen Grund, Nestle bezahle besser, sagt sie. In dem Moment fährt ein Jeep auf den Hof und diesem entsteigt Walter Desmet. Der 36-jährige Belgier leitet die Beratungs- und Sammelstelle von Nestle für Kaffee im Distriktshauptort von Pur. Wir sind hier mitten im Nestle-Versorgungsgebiet, sagt er. Hier bringen in weitem Umkreis alle Bauern, alle Dorfgemeinschaften ihren Kaffee direkt zu uns.
So we are really in the center of the Nestle supply actually. So all the villages around here are delivering directly to us.
Was die Firma für die Bauern so attraktiv mache, sagt Desmet, sei, dass sie ihre Bohnen anliefern könnten, wann immer sie wollten, dann, wenn ihnen der Weltmarktpreis passend erscheine.
They can deliver whenever they want. It's up to them according to the price situation. They can deliver directly to coffee to our buying station.
Die Sammelstelle mache eine Qualitätsprüfung, messe den Feuchtigkeitsgehalt und den Anteil an schlechten Bohnen und führe nach einer Proberöstung einen Geschmackstest durch. Wenn der Kaffee Nestles Ansprüchen genüge, werde er gekauft. Bauern mit kleinen Lieferungen würden sogleich bar ausbezahlt. Größere Mengen würden garantiert innerhalb 5 Tagen bezahlt. Desmet sagt, die Zahl der Zulieferer habe sich in den letzten Jahren mehr als verfünffacht. Immer mehr Dörfer stellten auf Kaffee um. Der Kaffeeanbau in Südjunnan blüht also. Neureiche Bauern sind glücklich, der Chef der Nestle-Vertretung freut sich über rasant steigende Lieferungen, der Vertreter des Kaffeeverbandes ist begeistert über die Perspektiven. Aber nicht mit der Kaffeeindustrie verbandelte Experten betrachten den Boom etwas skeptischer. So Dr. Seung Chang-yun, er unterrichtet am Berufsausbildungszentrum für tropische Nutzpflanzen in Pu'er und ist Teespezialist. Auch er hat natürlich die atemberaubende Entwicklung beim Kaffeeanbau bemerkt, aber er ist nicht so sicher, ob diese ungebrochen weitergehen kann. Man müsse sich nur erinnern, wie das mit dem Pu'er-Tee hier gelaufen sei. Anbau und Verarbeitung von Tee seien heute für die gesamte Provinz Yunnan ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, auch als Exportprodukt. Hier im Bezirk Pu'er sei Tee sogar die absolute Nummer 1. In der gesamten Provinz würden heute auf 400.000 Hektaren Tee angebaut, über die Hälfte des Teelandes liege im Bezirk Pu'er. Hier lebten mehr als 1 Million Menschen vom Tee. Ursprünglich sei in Yunnan der Teeanbau, genau wie der Tabak und später der Kaffee, vielerorts als Umstiegsprogramm propagiert worden, um den Opium- und Hanfanbau zu stoppen. In Pu'er sei das einfacher gegangen als anderswo, weil der Teeanbau hier eine jahrhundertelange Tradition habe und bereits ein großer Teil der Bevölkerung davon gelebt habe. Bei der neueren Entwicklung des Teeanbaus in Pu'er habe es allerdings starke Schwankungen gegeben. Weil der Pu'er-Tee traditionell stark fermentiert wird und dabei eine braune Farbe und einen sehr eigenen Geschmack bekommt, war er im Rest von China früher nicht besonders beliebt. Denn dort trank man lieber Jasmin oder Grüntee.
Das ist Pu'er-Tee.
Doch Ende der 1990er Jahre ändert sich das schlagartig. Der Pu'er-Tee wird in den Städten von ganz Ostchina zur neuen großen Mode. Die Nachfrage steigt und die Preise gehen hoch. In der Distrikthauptstadt von Pu'er öffnen hunderte neuer Teeläden, immer mehr Händler strömen ins Gebiet. Doch der Boom hat verheerende Folgen. Zuerst lässt die Verarbeitungsqualität nach und 2007 kommt erst noch ans Licht, dass viele der Teepflanzen mit auch für Menschen gefährlichem Insektengift besprüht worden waren. Daraufhin brechen Preise und Absatz von einem Tag auf den anderen zusammen. Viele Händler gehen bankrott. Erst heute beginne der Pu'er-Tee sich langsam zu erholen, sagt Xiong. Aber die Löhne der Plantagenarbeiter, dem untersten Glied in der Produktionskette, seien immer noch erbärmlich tief. Damit hat die 44-jährige Frau Li Jianhua ihre Erfahrungen gemacht. Auf einer Plantage am Stadtrand zwängt sie sich zwischen dicht an dicht stehenden Teebüschen durch. In hohem Tempo knipst sie mit den Fingern die noch zartgrünen obersten Spitzen der Teezweiglein ab und wirft sie in einen umgehängten Korb. Natürlich gehöre die Plantage nicht ihr, lacht die Pflückerin. Sie sei bloß angestellt und werde nach dem Gewicht der Teespitzen bezahlt, das sie abliefere. Das sei von Tag zu Tag sehr unterschiedlich, denn der Tee wachse je nach Wetter verschieden schnell. Vor dem Tee-Crash sei der Kilopreis viel besser gewesen, aber jetzt komme sie noch auf allerhöchstens 6.000 Yuan im Jahr, umgerechnet also nur 900 Franken. Das ist selbst für arme Landregionen in Yunnan wenig und nur ein kleiner Bruchteil davon, was die neureichen Kaffeebauern verdienen. Kein Wunder, dass Li Jianhua insgeheim an versteckten Stellen in der Teeplantage ein paar Dutzend Kaffeesträucher gepflanzt hat. Deren Ertrag wird zwar mit Sicherheit nicht einmal einen 70 Kilogramm Standardsack der Kaffeeindustrie füllen, aber Li Jianhua hofft, dass sie ihr Einkommen wenigstens um ein paar hundert Yuan aufbessern kann. Hundert Kilometer westlich von der Distrikthauptstadt Pu'er ist die Stimmung viel besser. In einer Hügellandschaft, die an die Toskana erinnert, sind zwischen einzelnen Waldstücken die steilen Abhänge, soweit das Auge reicht, feinsäuberlich terrassiert und mit Teesträuchern bepflanzt. Vor einer silbergrauen Toyota-Limousine steht Ta Yongqing. Der drahtige 50-Jährige ist Großgrundbesitzer und Chef des Unternehmens Yuancheng Tea, was sich mit Naturtee übersetzen lässt. Ta zeigt auf eine Pflanzung, die sich über mehrere Hänge hinzieht. Das sei das Herzstück seines Unternehmens, eine 170 Hektar große Plantage. Unternehmer Ta hatte die Krise von 2007 schon lange vor dem Höhepunkt des Booms kommen sehen und weitsichtig schon Jahre vor dem Crash seine Plantage auf biodynamischen Anbau umgestellt. Kein Insektengift mehr und nur noch organischen statt Kunstdünger. Der Tee der Marke Yuancheng litt nur kurz unter dem Preiseinbruch. Und weil Ta seine Pflanzungen Jahr für Jahr vom Kontrolleuren des Instituts für Marktökologie im schweizerischen Weinfelden zertifizieren lässt, kann er heute sogar größere Mengen seines Tees zu Spitzenpreisen nach Europa exportieren. Zudem hat er unterdessen mit den fast 3000 Besitzern aller umliegenden Teepflanzungen Zusammenarbeitsverträge abschließen können und seine 600 Angestellten kontrollieren, dass diese Verträge auch eingehalten werden. Die Bauern bearbeiten ihr Land weiterhin selber, aber nach meinen Vorgaben. Dafür garantiere ich, alle ihre Teeblätter zu einem Vorzugspreis aufzukaufen. Nach seiner eigenen Einschätzung hat er mit seinen großzügigen Ankaufspreisen für ihren Tee das Einkommen der zumeist kleinen Landbesitzer verdreifacht und einigen von ihnen sogar aus der Armut geholfen. Auch Dr. Xiong Changyun, der Teespezialist von der Berufsschule für tropische Nutzpflanzen, kennt die Erfolgsgeschichte von Großplantagenbesitzer Ta Yongqing und freut sich, dass der ökologische Anbau dem Pu'er-Tee neue Hoffnung bringt. Doch er kommt wieder auf den Kaffee zu sprechen und warnt.
Kaffee
Etwas durchaus Ähnliches wie die Teeblase könnte sich eben auch beim Kaffee wiederholen, von dem jetzt hier alle so schwärmten. Denn der Großteil davon werde exportiert. Wenn der Weltmarktpreis für Kaffee aber eines Tages zusammenbrechen sollte, dann würden viele der neureichen Bauern plötzlich in der Klemme stecken. Walter Desmet, der Chef der Nestlé-Vertretung, sagt, auch im traditionellen Teetrinkerland China nehme der Kaffeekonsum zwar rasant zu, aber dass der Weltmarktpreis für Kaffee starken Schwankungen unterliege, sei allgemein bekannt. Deshalb warne Nestlé die Bauern auch ausdrücklich.
We also tell them we are actually focusing on crop diversification, telling the farmers they should not speculate on one crop.
Sie sollten verschiedene Nutzpflanzen anbauen, nicht nur auf den Erfolg von Kaffee spekulieren, sondern für Einkünfte aus unterschiedlichen Produkten sorgen. Zugleich räumt Desmet ein, momentan sei es angesichts der hohen Preise für Kaffee und der Bass beim Tee sehr schwierig, die Bauern davon zu überzeugen. Noch aber ist der Weltmarktpreis für Kaffee nicht zusammengebrochen. Vor der riesigen Lagerhalle der Ankaufsstelle von Nestlé in Pu'er, wo sich Tausende von 70 Kilo schweren Jutesäcken bis zur Decke türmen, ist ein Containerlastwagen vorgefahren. Mit Getöse pustet ein Gebläse 21 Tonnen Kaffeebohnen in den Container, der zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Dreck mit einer Plastikhülle ausgekleidet ist. Eine weitere Ladung von Yunnan Kaffee ist unterwegs in die Welt. In den bis vor kurzem extrem rückständigen Gebieten der Provinz Yunnan hat sich der Anbau der Genussmittel Tabak, Kaffee und Tee als Alternative zum Drogenanbau durchgesetzt. Zwar ist beim Teeanbau auf den Boom eine Krise gefolgt, beim Kaffee ist unsicher, wie lange der Boom anhalten wird, und beim Tabak zeichnet sich ab, dass auch im mit 300 Millionen Rauchern bisher größten Absatzmarkt der Welt wegen der üblen gesundheitlichen Folgen die Nachfrage bald drastisch zurückgehen wird. Aber Millionen von Menschen haben die Armut überwunden, allerdings nicht immer nachhaltig. Dennoch ist das exotische Yunnan ein bisschen ähnlicher wie der Rest der Volksrepublik geworden.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.